SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Arne Wiechern an diesem Montag. Es sind wieder beunruhigende Nachrichten, die uns an diesem Wochenende aus der Ukraine erreichen. Am Atomkraftwerk Saporischschja hat ein Kühlturm gebrannt. Das Feuer wurde laut russischer Atombehörde mittlerweile gelöscht. Die Ukraine und Russland geben sich gegenseitig die Schuld für das Feuer. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisiert Russland am Abend scharf. Man nutze das AKW, um die Ukraine und Europa zu erpressen. Nur eine ukrainische Kontrolle über das Kraftwerk könne volle Sicherheit garantieren, schrieb Selenskyj in den sozialen Medien. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde sei kein Anstieg der Strahlungswerte festgestellt worden. Nach jetzigem Stand waren die Kühltürme der Anlage betroffen, nicht die Reaktoren. Das AKW befindet sich in der Langzeitabschaltung. Russische Soldaten halten die Anlage seit Anfang März 2022 besetzt und haben auf dem Gelände Militärtechnik stationiert.
Nicht nur die Politik diskutiert darüber, wie die Ukraine am besten gegen den russischen Aggressor vorgehen sollte. Der ukrainische Vorstoß in die russische Region Kursk ist nach Ansicht von SPD-Co-Chef Klingbeil vom Völkerrecht gedeckt. Die Ukraine habe als angegriffener Staat das Recht, sich zu verteidigen, sagte Klingbeil in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Chris Bertrow berichtet.
Klingbeil stellt klar, auch das Vorrücken auf russisches Gebiet ist völkerrechtlich zulässig, solange sich das ukrainische Militär an alle Regeln hält. Allerdings erschließe sich ihm der Grundgedanke hinter der Offensive noch nicht. Man werde in den nächsten Tagen hören, ob es darum gehe, Russland schnell an den Verhandlungstisch zu bekommen oder Unruhe auf die russische Seite zu bringen. Zum möglichen Einsatz deutscher Waffen auf russischem Boden sagte der SPD-Chef, ihm seien keine Einschränkungen bekannt. Klingbeil sprach sich auch dafür aus, die Waffenlieferungen an die Ukraine fortzusetzen.
Und was sollte sich angesichts des russischen Verhaltens auf militärischer Seite in Deutschland tun? Verteidigungsminister Pistorius sagt jedenfalls, er sei offen für eine Diskussion über die geplante Stationierung von weitreichenden US-Waffen in Deutschland. Die Debatte sei wichtig, um als Gesellschaft zu einer gemeinsamen Haltung zu kommen, sagte der SPD-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Moritz Kleiss.
Man brauche die Diskussion auch, um den Ernst der Lage klarzumachen, so Pistorius. Durch Russlands aggressives Auftreten erlebe man in Europa eine neue Bedrohungslage. Allerdings hätten die EU-Staaten aktuell keine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, bis man entsprechende Waffen entwickelt habe. Das sei kurzfristig nur mit Hilfe der USA möglich. Am Rande eines NATO-Gipfels in Washington hatten die US und die Bundesregierung bekannt gegeben, dass ab 2026 wieder Mittelstreckenwaffen in Deutschland stationiert werden sollen, die bis nach Russland reichen.
Jeder fünfte junge Mensch weltweit ist ohne Arbeit oder Ausbildung. So steht es in einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Zwei Drittel der Betroffenen sind demnach junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren. Menschenwürdige Arbeit sei aber das Herzstück für Stabilität, soziale Gerechtigkeit und Einbeziehung aller, sagt der ILO-Generaldirektor. Daraus entstehe der Kern friedlicher Gesellschaften. Die regionalen Unterschiede sind allerdings groß. Während junge Leute in den USA und Teilen Europas fast keine Probleme haben, Arbeit zu finden, ist die Arbeitssuche in arabischen Ländern und auch in Ost- und Südostasien schwierig. Das ist eine dramatische Lage im Südosten Europas. In Griechenland sind wegen der Waldbrände 30.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Viele Brände wurden in den vergangenen Tagen schon gelöscht. Ein großes Feuer bei der Stadt Marathon in der Nähe von Athen breitet sich allerdings schnell aus. Elisabeth Pongratz mit den Einzelheiten.
Der Großbrand tobt rund 30 Kilometer nördlich von Athen. Mehrere hundert Feuerwehrleute und zahlreiche freiwillige Helfer sind mit Löschfahrzeugen im Einsatz. Sie müssen gegen widrige Bedingungen ankämpfen. Der Boden ist ausgetrocknet, seit Wochen ist es extrem heiß. Nun fachen starke Winde die Feuer zusätzlich an und lassen in kürzester Zeit neue Brandherde entstehen. Ein Feuerwehrsprecher sagte, der Wind im Brandgebiet habe Sturmstärke erreicht. Viele Häuser, Geschäfte, Bauernhöfe und Autos wurden verwüstet, mehrere Orte wurden evakuiert. Am Sonntag hatte sich das Feuer in der Nähe der Kleinstadt Varnavas ausgebreitet. Die Flammen stiegen mehr als 25 Meter hoch und Rauchschwaden hingen über der Hauptstadt Athen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Ja, viel Sonnenschein gibt es heute erstmal wieder. Hier und da sind so ein paar lockere Wolken am Himmel. Später können dann ganz im Süden von Baden-Württemberg doch ein paar Schauer auftauchen, manchmal auch Hitzegewitter. Die Luft, die ist heute drückend schwül und heiß. Wir erreichen nachmittags Höchstwerte zwischen 9 und 20 Grad rund um Trier und 36 Grad in einigen Regionen in Baden-Württemberg. Morgen weiterhin große Hitze und Schwüle bei Temperaturen bis zu 37 Grad.
Die Olympischen Sommerspiele in SWR aktuell.
An diese Situation müssen wir uns nun erstmal gewöhnen. Die Tage beginnen wieder ohne Olympische Spiele in Paris. Gestern Abend war großer Abschluss im Stade de France. Ja, und neben vielen tausend Besuchern war auch unser Reporter Tim Brockmeier dabei.
Ein letztes Mal ganz große Kunst. Ein letztes Mal bereitete Paris diesen Spielen eine atemberaubende Bühne.
Le ciel de Paris marche des amoureux.
Eine Abschlussfeier mit ruhiger, zauberhafter Ouvertüre, die sich steigerte hin zu vibrierenden Emotionen.
Mesdames et Messieurs, les athlètes.
Eine Party zum Abschied der Athleten. Rund 9000 von ihnen waren nochmal ins Stade de France gekommen. Mit dabei die deutschen Fahnenträger Laura Lindemann und Max Rennschmidt. Sogar Ringerin Annika Wendle trotz Kreuzbandriss in einem Rollstuhl dabei.
Innen ein großes Gewusel, wie es sein soll.
Es ist wirklich wie ein großes Wimmelbild, was wir hier unten vor uns haben.
Ein Wimmelbild aus Sportlern. Bunt, gemischt, Seite an Seite, lachend, tanzend, friedlich. Ein Wimmelbild mit Botschaft, wie es auch gehen könnte auf diesem Planeten. Und ein Wimmelbild... unterlegt mit einem musikalischen Medley, begleitet von einem Chor aus Athleten und 60.000 Zuschauern. Übergehend in eine Show, die das Stadion in ein monumentales Theater verwandelte, mit Akrobaten, Tänzern, einem Pianisten an einem vertikal in der Luft hängenden Klavier und den Olympischen Spielen als Symbol einer frohen, bunten, friedlichen Welt.
Wir alle wünschen uns natürlich ein kleines bisschen, dass es hier eigentlich nie endet.
Aber das Ende kam mit einer Liebeserklärung von IOC-Präsident Thomas Bach.
Nous sommes tombés amoureux de vous tous.
Verliebt in diese Spiele, verliebt in diese Stadt, die dann symbolisch die olympische Flagge übergab an den kommenden Gastgeber Los Angeles 2028 und keinen geringeren als
das da oben ist Tom Cruise.
Schauspieler Tom Cruise, abseilend vom Dach des Stadions, die Flagge nach L.A. bringend.
I'm on my way.
Und dann gab Los Angeles einen Vorgeschmack auf die große Show in 4 Jahren mit den Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg und Dr. Dre live spielend am Pazifik am Venice Beach. Bevor es dann nochmal kurz zurückging nach Paris, wo leise und feierlich das olympische Feuer gelöscht.
Merci Paris, du hast dich in unser Herz gebracht.
Und die Olympischen Spiele 2024 um kurz vor Mitternacht beendet wurden.
Je déclare Paris 2024 clos.
Ein letztes Mal bereitete Paris den Olympischen Spielen eine außergewöhnliche Bühne. Ein letztes Mal ganz große Kunst.
Die Olympischen Spiele in Paris sind zu Ende gegangen. Kollektive Freude haben wir in Paris und an den anderen Austragungsorten ja wirklich fast immer gespürt. Frankreich kann stolz auf sich sein und sollte aus den letzten 2 Wochen auch lernen, findet unsere Paris-Korrespondentin Julia Brutter.
Die Franzosen haben gewagt und gewonnen. Mit Kreativität, Kühnheit und Kompetenz haben sie der Welt vorgemacht, was herauskommen kann, wenn man nicht den sichersten und bequemsten Weg geht, wenn man sich zu träumen traut. Sie haben uns Spiele wie auf einer Postkarte geschenkt, vor malerischer Kulisse. Beachvolleyball am Eiffelturm, Skaten auf der Place de la Concorde, Reiten in Versailles, Surfen auf der Welle von Tahiti, Radrennen auf dem Montmartre. Aber es war nicht nur ein Fest der Sinne, sondern alles machte Sinn. Die weiße Ballerina und der schwarze Streetdancer, die im Entreakt der Wettkämpfe in eklektischer Harmonie zusammen über die Bühne kreiselten. Die 3 Stöße mit dem Theaterstab zu Beginn jedes Wettkampfes, die die Einheit, das gemeinsame Erlebnis zwischen Athleten und Publikum symbolisierten. Außerdem gab es Leihfahrräder an jeder Ecke, Wasser überall umsonst und einen Marathon für alle. Frankreich hat uns sehr menschliche und sehr europäische Spiele geschenkt. Die Monumente, die Paris in Szene setzte, erinnern uns daran, was man mit Mut und Erfindungsgeist schaffen kann. Die Grande Nation, die so sehr mit sich selber hadert, hat wirklich Größe gezeigt. Die Franzosen haben der Welt und vor allem sich selbst bewiesen, was sie erreichen können, wenn sie an einem Strang ziehen. Doch was jetzt? Folgt auf diesen Rausch zwangsläufig Katerstimmung oder kann etwas von der Eintracht hinübergerettet werden in diese andere Welt, die Welt des politischen Streits, der Missgunst und des Populismus? Frankreich schien vor den Spielen so erschöpft, so zerrissen und weitwund. Könnte Frankreich dieses zweiwöchige Fest nicht nutzen, um wieder Vertrauen zu fassen? In sich selbst, in die Zukunft, in seine Fähigkeit, Neues zu lernen, vielleicht sogar Koalitionen zu schmieden. Denn Frankreich ist am Scheideweg. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob das Land die politische Lage nach den Neuwahlen ohne klare Mehrheiten nutzen kann, um sein politisches System weiterzuentwickeln. Mehr Parlament, weniger Präsident. Mehr Kompromiss, weniger Spaltung. Die Pariser Oberbürgermeisterin hat gesagt, während der Spiele habe jeder eine schöne Dosis Glück tanken können für kalte Winter. Und sie meinte die frostige Atmosphäre zwischen den politischen Lagern. Eine Bürgerin der Stadt hat mir gesagt, wir sind doch die unbezwingbaren Gallier. Wir lieben es, uns selbst zu übertreffen. Für Olympia ist das bereits geglückt. Jetzt muss es nur noch politisch klappen. Das würde ich Frankreich wirklich wünschen.
Der Kommentar von unserer Paris-Korrespondentin Julia Borutta.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Landtag in Baden-Württemberg soll kleiner werden. Statt 150 bis 200 Abgeordnete sollen es nur noch maximal 120 sein. Ab heute werden für das Volksbegehren mit dem Titel Landtag verkleinern Unterschriften gesammelt. Aus Stuttgart berichtet Phyllis Kükrikoll.
Der Initiator des Volksbegehrens Distler will sein Ziel mit einem neuen Zuschnitt der Wahlkreise erreichen. Statt wie bisher 70 sollen es bei den Landtagswahlen 38 Wahlkreise sein, wie auch bei der Bundestagswahl. Damit sollen weniger als 120 Abgeordnete in den Landtag kommen können. Ihn treibe der Gedanke der Effizienz an, so Distler. Grünen, CDU und SPD befürchten weniger Bürgernähe, wenn die Landtagswahlkreise größer werden. Die FDP widerspricht und unterstützt das Bürgerbegehren. Bundestagsabgeordnete hätten die gleichen Wahlkreisgrößen und erreichten ihre Bürgerinnen und Bürger auch. Außerdem sei es nicht nachvollziehbar, dass Parlamente größer würden, während Bürger den Gürtel enger schnallen müssten.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die FDP-Spitze will heute ein Pro-Auto-Programm beschließen. Es soll vorsehen, dass das Autofahren in Innenstädten wieder attraktiver wird mit kostenlosen Parkplätzen oder einer Park-Flatrate. Oliver Neuroth hält das für eine Provokation und Verkehrspolitik aus dem letzten Jahrtausend.
Ich dachte erst, es wäre ein verspäteter Aprilscherz der FDP. Die Partei will also allen Ernstes mehr Autos in die Innenstädte treiben. Verkehrspolitik der Nachkriegszeit. Freie Fahrt für freie Bürger oder wie? Gut, die Partei will ja auch bis heute nicht wahrhaben, dass ein Tempolimit auf Autobahnen einen Nutzen haben könnte. Jetzt möchte die FDP also die Innenstädte so umbauen, dass es weniger Fußgängerzonen und weniger Fahrradstraßen gibt, dafür mehr Parkplätze. Fehlt noch, dass sie den Klimawandel in Frage stellt. Dieses FDP-Papier ist ein direkter Pfeilschuss in Richtung Grüne. Und es zeigt, die Stimmung innerhalb der Ampelkoalition ist an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Wir befinden uns anscheinend auf dem Niveau, die eine Seite der Koalition schreibt mal genau das auf, was die andere Seite am wenigsten will, um sie anzustacheln, zu provozieren. Ein Tipp, liebe FDP, wenn es so schlimm ist in dieser Bundesregierung, verlasse sie doch einfach. Viel Spaß dann mit der 5%-Hürde bei einer Neuwahl. Denn alle Umfragen sagen ja voraus, dass die FDP daran ganz schön zu knabbern haben wird.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth. Im Stuttgarter Balkonmordprozess soll heute das Urteil fallen. Ein 42-Jähriger ist angeklagt, seinen Nachbarn erschossen zu haben. Dieser soll vorher sein Motorrad umgeworfen haben. Um einen weiteren spektakulären Kriminalfall geht es heute vor einem Gericht in Südafrika. Dort müssen sich 5 junge Männer verantworten. Sie sollen einen 22-jährigen deutschen Studenten ausgeraubt haben. Der Student selbst ist verschwunden. Südafrika-Korrespondent Stefan Überbach.
Der Fall gibt immer noch Rätsel auf. Seit knapp anderthalb Jahren gilt Nick Frischke inzwischen als vermisst. Der damals 22-jährige Urlauber aus Döbern in Brandenburg war auf einem Wanderweg in der Nähe von Kapstadt ausgeraubt worden. Danach verliert sich seine Spur. Die mutmaßlichen Täter wurden schnell gefasst. Sie stammen aus einem Armenviertel in der Gegend und sind Mitglieder einer kriminellen Bande. Bei einer Durchsuchung hatte die Polizei in ihrem Besitz das Handy, den Rucksack und eine Bankkarte von Nick Frischke gefunden. Die fünf Männer im Alter zwischen 20 und 36 Jahren haben zwar den Überfall zugegeben, weisen aber jede Verantwortung für das Verschwinden des jungen Deutschen zurück. Ab heute wird ihnen vor einem Gericht in Kapstadt der Prozess gemacht. Der Vorwurf lautet auf schweren Raub. Für eine Mordanklage haben die Beweise nicht gereicht.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.